sind.
Director of Continuity.
Wäre ja ein guter dann, Job, wenn das dann den.
Ist das dann jemand, der dann so aussieht wie der Comic-Guy von Simpsons?
Aber das ist doch bestimmt ein super Job. Einfach immer hinterherren und am Ende sagen: Angelina Jolie, das Glas war aber halb voll.
Drowning Zebra, Movies and More.
Das ist jetzt zwar. Ist ja eine der Kardinalsünden ist ja. Also eine der Kardinalsünden waren. Hörfunk und auch beim Podcast wieder währenddessen zu essen.
Ja? Achso, ich wusste gar nicht. Gibt es da auch eine Benimmregel?
Naja, aber man hört halt nicht gerne, man hört halt nicht gerne Podcast irgendwie, wo jemand kaut oder jemand isst oder so.
Also gehst du gerade mit gutem Beispiel voran?
Ja, ich bin Rebell.
Ah.
Hand aufs Herz, wie viele gute deutsche Serien kennst du?
Jetzt oder so aktuell oder
grundsätzlich?
Ist schwer zu sagen, weil ich mich glaube ich aufgrund von schlechten Erfahrungen auch gegen neue deutsche Serien sträube, ohne dass ich denen vielleicht mal eine Chance gebe. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass die Serie Der Tatortreiniger wirklich lohnenswert ist.
Ja.
Aber bisher
Habe ich auch gehört. Stefan Niggemeier ist da sehr begeistert davon. Die wurde aber dann, glaube ich, auch irgendwie aus Budgetgründen oder so, weil man das ja dann irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen, damit man irgendwas noch in ein Jahresbudget reinnehmen kann oder so, muss das halt zu einer bestimmten Zeit irgendwie ausgestrahlt werden. Mhm. Und dann wurde die wohl kurz vor Ablauf irgendwie von einem Jahr oder irgend sowas, schnell so nach Mitternacht, so nachts noch so versendet, wo es noch reinging. Und danach war es dann halt keine Premiere mehr. Und die ist halt dann wohl sehr ungünstig untergegangen. Und das ist halt wirklich, da habe ich auch gehört, dass das sehr schade ist. Also ich habe die noch nicht
gesehen. Aber ich glaube, die drehen sie auch weiter gerade. Und hat ja auch ihr Grimme-Preis und was man in Deutschland so für Fernsehpreise bekommen kann. Aber jetzt spontan springen mir ehrlich gesagt nicht so viele außergewöhnliche deutsche Serien in den Kopf.
Ich muss ja nämlich daran denken, als ich jetzt vor ein paar Wochen in San Francisco war und da so rumgelaufen bin, so durch die Straßen.
Mhm.
Und dadurch, dass unsere Generation, will ich jetzt mal sagen, relativ viele Serien und Filme aus den USA sehen, man immer so dieses Gefühl hat, ja, genau so, wie es in Serien aussieht oder in Filmen aussieht. Und da ist mir dann halt irgendwie, habe ich also drüber nachgedacht und da ist mir halt aufgefallen, dass wir ganz viel über die amerikanische Kultur und den Lebensalltag halt durch Serien und durch Filme lernen und dadurch halt, auch obwohl man vielleicht gar nicht Teil einer Bevölkerungsschicht ist, so Einblick in diese Bevölkerungsschicht bekommt oder in so ein bestimmtes Milieu zum Beispiel. Und die Möglichkeiten halt an so das Serienformat auch künstlerisch zu nutzen, um dann so einen Einblick zu haben, das ist ja nicht immer so, aber es gibt ja natürlich so Serien, bei denen das tatsächlich so, bei dem man tatsächlich irgendwie so einen Einblick bekommt. Das hat man halt im Deutschen überhaupt nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel von...
Naja, das würde ich so, glaube ich, noch nicht sagen. Aber wenn es das gäbe, wäre das zum Beispiel was dich interessieren würde. Also weil da kämen mir jetzt spontan eher irgendwelche bayerischen... Wie heißt das? Der Holm.
Ja, genau. Du hast die Bergdoktoren. Das ist das Milieu, das man so sehen kann. Und das war's. Und das dann
Tierarztpraxen generell.
Genau, Tierarztpraxen. Und, und selbst das noch nicht mal realistisch.
Ja.
Mhm. Aber das zum Beispiel, ich habe da vor ein paar Jahren, kennst du die Serie Sleeper Cell? War auf Showtime eine Serie, ich glaube, zwei Staffeln hatte die. Ja, genau, zwei Staffeln. Und die war richtig gut. Also da ging es um einen FBI-Agenten, der auch Moslem ist und der undercover in so eine Sleeper-Cell halt reingeht und die halt unterwandert, weil die haben halt noch Verbindung noch zu anderen Terroristen und es wird vermutet, dass sie einen Anschlag planen und er soll halt rausfinden, was und soll das dann halt verhindern und so weiter und so fort.
Mhm.
Und das Bemerkenswerte an der Serie ist, dass sie diese Terroristen da, also die in der Zelle sind, dass sie sie als Menschen ernst nimmt. Ja, also die haben halt alle verschiedene Motive und oder nachvollziehbare Motive, aber die sind deswegen nicht zwingend sympathisch. Sind halt trotzdem immer noch Arschlöcher, die sich halt irgendwie
aber deren Grundmotiv, ne, ist schon mal
aber nicht es, aber böse. Kein Schnurrbart zwirbeln. Das fand ich echt eine bemerkenswerte Leistung, irgendwie zu sagen, okay, wir nehmen das ernst, aber wir verharmlosen es nicht und wir zeigen das halt so auf. Und ich habe dann halt damals auch schon gedacht, wie interessant es wäre, da zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, wenn man da so ein, wenn man sowas auf Deutschland übersetzen würde, man hätte zum Beispiel irgendwie eine Gruppe Rechtsradikaler, wo ein BND-Agent irgendwie undercover reingeht und das mal so zu beleuchten.
Ja, aber es ist komisch. Allein wenn du das als Idee vorschlägst, die recht vielversprechend und recht gut klingt, denke ich gerade schon wieder, würde aber nicht klappen. Also einfach in der Ausführung würde das wahrscheinlich wieder nicht gut gemacht werden. Also,
das stimmt. Das stimmt, aber es wird ja nicht mal versucht.
Ja, es ist, glaube ich, das ähnlich wie auch bei dem Genre-Kino, wo man ja auch nicht versteht, warum die Deutschen nicht einfach mal einen guten Gangster oder einen guten Horrorfilm Also ich meinte, die Briten kriegen das auch ohne Geld und wer weiß was hin. Die Franzosen auch. Also ja. Ich habe immer das Gefühl, nur das deutsche Genre-Kino ist da ein bisschen hinterher.
Das ist ein guter Punkt, weil das wird ja ganz oft als Argument, wird ja gesagt, ja, natürlich haben wir hier halt nicht die Gelder wie in den USA. Das stimmt, aber das ist ja halt als einziges Argument zählt das nicht.
Nee,
also weder bei Filmen noch bei Serien. Du hast ja zum Beispiel bei Serien, da hast du dann zum Beispiel, wenn du jetzt mal irgendwie so schaust, so wie RTL irgendwie, so die Autobahnpolizei, was kann ich, gibt's das überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht. Also wo dann halt in jeder Folge irgendwie alle 2 Minuten ein Auto explodiert. Mhm. Na, das kostet natürlich dann auch pro Folge relativ viel. Aber da ist das Geld halt da. Also das Geld ist halt durchaus da für teure Produktion. Und man braucht das aber gar nicht zwingend für eine gute Produktion. Also zum Beispiel mal so als ein krasses Gegenbeispiel. Kennst du In Treatment?
Ja.
Das ist zum Beispiel, du brauchst da nur gute Drehbuch, also nur in Anführungszeichen, sehr, 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 sehr gute Drehbuchschreiber und unfassbar gute Schauspieler. Weil da sitzen dann halt, wie heißt der den Psychiater da spielt?
Ist nicht Gabriel Byrne.
Doch, Gabriel Byrne ist das.
Der ist das von Lie to Me, glaube ich.
IMDb-App, wo bist du, wenn man dich braucht?
Ich habe ihn voll vor Augen. Das ist... Seine Frau spielt ja auch Michelle Forbes. Deswegen wollte ich es mal anfangen. Es ist doch Gabriel Byrne.
Ja. Okay. Und ja... Also es dreht um einen die Serie dreht sich um einen Psychiater, der, also die Mehrzahl der Folgen bestehen daraus, dass 2 Leute in einem Raum sitzen und sich unterhalten. Und es ist trotzdem interessant und es ist unfassbar, genau, wenn es halt gut geschrieben und gut gespielt ist. Und Gabriel Byrne ist unfassbar gut in der Serie. Nach der zweiten Staffel, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch eine dritte gibt.
Er hat auch selber eine Therapeutin, wo er immer hingeht, ne?
Weiß ich nicht, bestimmt. In den USA hat man das. Ach so, der
Serie, ja, genau. Geht auch darum, dass er selber aber auch...
Genau, der ist dann auch selber auch noch in Betreuung, genau. Mir sagt auch, dass das für ihn unfassbar anstrengend ist als Schauspieler, weil er ja auch ganz oft derjenige ist, der zuhört und er mit sehr wenig Mimik und Gestik arbeiten muss und da so Emotionen so rüberbringen muss. Aber das ist zum Beispiel so ein Gegenbeispiel. Und das kommt dann auch aus einem Remake. Das ist ursprünglich eine israelische Serie gewesen.
Ach, echt?
Ja. Ich weiß aber auch nicht, dass in Israel es nur die erste Staffel gab. Aber da bin ich auch nicht ganz sicher. Und das ist halt auch ein Beispiel dafür, dass man auch mit wenig Mitteln, aber mit viel Talent halt auch gut was reisen kann.
Ja, und das ist schon interessant, dass man... Ich würde sagen, dass es jetzt weder Geld noch Talent in Deutschland vorhanden wären. Also ich meine, das ist ja bestimmt alles da. Man fragt sich nur immer, warum es nicht öfter rauskommt. Also, aber nochmal kurz zu Cobra 11, da muss ich glaube ich noch sagen, ich glaube, da ist es schon ein bisschen anders. Also die wird ja nicht direkt von RTL produziert, sondern von dieser Stunt-Firma. Das ist wirklich eine Firma, die Stunt-Sachen stellt und halt auch selber Sachen produziert. Und die produziert halt auch, glaube ich, ziemlich komplett im Alleingang die ganze Serie und wird klar, halt nur von RTL lizenziert und gekauft. Wenn es von
einer Stuntfirma kommt, dann...
Genau, also deshalb wird da natürlich also auch, glaube ich, so viel Geld reingemacht, weil es halt einfach ein Showcase ist.
Ich wollte gerade sagen, eher ein Showcase.
Ja. So, deswegen ist das, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Aber natürlich ist auch Geld, glaube ich, teilweise vorhanden. Mhm. Also auch wenn du natürlich immer nicht so lange Drehzeiten hast und alles, ist natürlich... von der Qualität nicht jetzt mit HBO zu vergleichen, aber an sich...
Nee, das ist klar, das kann man ja sowieso, ja, das ist ja sowieso Geld nicht, das, um das ist ja nicht der Maßstab, um den es geht. Das wäre ja dann irgendwo so, ne, das wäre ja dann das Höchste.
Wobei ja auch wir Sky Gefühle hätten, es sagt ja niemand, dass Sky auch nicht in Deutschland eigene Programme und eigene Serien produzieren lassen stimmt, könnte.
Aber die waren ja jetzt auch als Premiere schon, glaube ich, von der Reichweite her nicht, also ich glaube, da ist nie so viel Geld da gewesen, dass sich das wahrscheinlich gelohnt hätte. Beziehungsweise das Geld, das dann da ist, wurde dann ja dann auch immer so in Fußballübertragungen also gesteckt in Fußball, und sowas. Ne? Da ist
wahrscheinlich was dran.
Ja. Also es ist ja natürlich auch wahrscheinlich ökonomisch auch nachvollziehbar. Aber was ich noch sagen...
Wobei ist, glaube ich, auch immer erst, dass man den ersten Schritt machen muss. Jetzt ist Sky halt der Fußballsender. Stimmt. Aber wenn man jetzt irgendwie schon zwei Serien gehabt hätte und weiß, die machen in den nächsten Jahren
genau
Serien,
ja, genau, das ist ja auch könnten so, sie sich halt auch noch so, einen so, Namen machen. Ist ja auch, genau, was du am Anfang schon sagst, schon so ein Image-Ding. Ne? Also wenn das ja halt einmal so... Wer von uns... Würde denn überhaupt noch einem Sender irgendwie noch Benefit of the Doubt geben und sagen, okay, ich gucke jetzt die Serie. Also, no chance. Also der Zug ist abgefahren, finde ich. Und was schade ist, weil, wie gesagt, glaube ich, da über diese Kunstform da man durchaus, also man, wir haben ja vor der Aufnahme über The Wire geredet und man kann da ja schon relativ viel dann auch in der Kunstform machen. Ist ja kein Zufall, dass im FAZ-Artikel geschrieben wurde, also ich glaube kurz vorm Abschluss der Serie oder nach dem Abschluss der Serie, dass so The Wire so die Budenbrocks unserer Zeit sind. Also so ein Gesellschaftsporträt. Ne? Aber ja, genau, was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass ein Problem auch ist, dass ungefähr 80% der deutschen Filme mit Fördergeldern finanziert wird. Dass halt auch ganz wenig okay, über marktwirtschaftliche Dinge kommen. Wir haben auch einen relativ starke öffentlich-rechtliche, die natürlich dann auch wiederum mit eigenen Tochterfirmen verflechtet sind und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn du dir dann mal diese Eigenproduktionen anguckst, so von den öffentlich-rechtlichen, das findet ja alles in so einer eigenen Welt statt, auch in so einer Blase. Das hatte auch Stefan Niggemeier, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei oder so auch mal beschrieben. Da hat er einen Film beschrieben, genau in der ARD oder ZDF, weiß ich nicht mehr genau, wo jemand, ist natürlich immer ist so das gleiche Schema, jemand ist in einem Bergdorf aufgewachsen und sowas und geht dann halt in die große Stadt und da war es halt New York und dann stirbt der Vater irgendeinem Grund oder irgendeiner Tragödie und muss er zurückkommen, um vielleicht auch irgendwie den Reiterhof zu retten oder sowas, so die klassischen Dinge. Und der Verlauf der Handlung ist halt auch so geschrieben, dass er nur in einer Welt funktioniert, in der es zum Beispiel auch keine Handys gibt. So, ne? Also das wird halt, man merkt dann halt auch so, dass alle Beteiligten wahrscheinlich da auch, oder zumindest die Entscheider, alle über 50 sind. Und das überhaupt nicht mitbekommen.
Das kann gut sein, dass es einfach auch Generationenkonflikt ist, wo da einfach bei der Inszenierung auf andere Sachen noch Wert gelegt wird, die halt heutzutage von jüngeren Leuten mehr akzeptiert werden.
Ist halt auch die Zielgruppe, sind ja dann wahrscheinlich dann auch Leute, die jetzt vielleicht schon nicht mehr arbeiten in deren Alltag halt auch keine Mobiltelefone stattfinden.
Das kritisieren, wenn wir ja genauso für das Geld zahlen. Also ich finde gerade zum Beispiel jetzt ZDF ist bis auf seine digitalen Nebenprogramme ist das ZDF eine Frechheit, wenn ich überlege, was ich dafür in meinem Leben schon gezahlt habe, irgendwie in den letzten 10 Jahren an GEZ-Gebühren und da mir ein Programm aufgetischt wird, wo ich vielleicht als 56-jähriger Frührentner am Vormittag mit zufrieden sein kann. Also so kann es ja eigentlich nicht angehen.
Na, das ist ja, also letztendlich ist klar, du kannst natürlich irgendwie sagen, so, dass die zwei großen ARD und ZDF, dass sie das alles abdecken und dass natürlich auch was für die ältere Generation dabei sein muss. Aber das Problem ist ja, dass er letzten Endes so für Leute in unserem Alter maximal irgendwie nach Mitternacht dann was stattfindet.
Na, oder? Also ich finde halt, für jüngere Leute passiert halt nur was auf den Spatenkanälen. Also es gibt
oder
halt,
das,
genau. Dann kann man halt ZDF Neo gucken, wenn man unter 40 ist. Aber es ist ja nicht so, dass im Laufe des Tages jetzt zum Beispiel auf ZDF irgendwann mal eine Zeit wäre, wann es gut wäre, als Jugendliche einzuschalten oder so.
Ja.
Das ist ja einfach nicht gegeben. Und da finde ich es halt auch ein bisschen traurig, dass es halt alles dann auf ZDF Neo oder Kultur oder 1 Festival und so kommt, wenn das Potenzial ja eigentlich da ist und sie die Programme ja auch anscheinend haben und ausstrahlen können. Aber naja, vielleicht denken sie auch, dass die älteren Leute nicht so gut die digitalen Sender sehen können und lassen es deshalb auf dem Hauptsender und wissen, dass die Jungs auf den anderen Sendern finden.
Die finden das schon.
Die, wenn die das sehen wollen. Oder dann gehen die in eine Mediathek oder so und dann können die sich da schon die Pralinen rauspicken.
Hm. Naja, wobei du ja jetzt in der Mediathek dann ja auch, haben sie ja meistens ja sowieso nicht die Rechte, um dann die ganzen Sachen zu zeigen.
Ja, zumindest Filme also, und sowas natürlich nicht. Oder jetzt nicht. Natürlich internationale Serien und so. Also United States of Terror und so kann man, glaube ich, nicht nachgucken in der ZDF-Mediathek.
Ja, weil sie dann nicht die Online-Rechte haben. Ja, auf jeden Fall, als ich da in San Francisco war, habe ich da auch darüber nachgedacht, weil ich das ganz interessant fand, dass wir da so viel eigentlich über die US-Kultur, über diese ganzen Serien und Filme lernen.
Das fällt immer wieder auf, wenn man merkt, dass irgendjemand im Gericht einen Einspruch schreit und dann den Leuten auch nicht allen klar ist, dass es in Deutschland einfach echt keinen Einspruch im Gericht gibt und auch keine Geschworenen und nichts. Aber das ist halt so drin.
Naja, aber du merkst ja zum einen das, aber du merkst ja irgendwie auch, ich meine, wir bekommen ja auch immer so über die US-Jugendkultur mit, aber wir, also jetzt in unserem Alter, so ich bin jetzt über 30, ich bekomme zum Beispiel jetzt nicht mit, wie es zum Beispiel auf deutschen Pausenhöfen, was da los ist oder ist das da irgendwie.
Aber da hatte ich auch immer schon das Gefühl, dass ich da nicht viel von mitkriege. Also als in der 5. Klasse war oder so.
Du bist immer drin geblieben, bist immer im Klassenzimmer geblieben.
Nee, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass das bei mir auf dem Dorf auch schon anders war. Also ich weiß nur, als ich irgendwie in der 5., 6. Klasse war, kam ja damals dieses Lied raus hier mit "Sie ist meine Schwester und trägt ein Messer und in der Schule ist das besser" und so. Und also wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben Gewalt an der Schule gesehen.
Naja gut, du bist aber auch nicht...
Ich komme halt auch aus dem Dorf, aber...
Ja.
Verwundert hat mich das ehrlich gesagt aber schon immer.
Ja, na gut. San Francisco, man fliegt relativ lang hin und zurück. Warst du das nicht bekannt war?
Doch.
Das ist durchaus nicht so eine kleine Strecke, eine kurze Strecke.
Man könnte fast sagen, dass sogar bis an der Westküste von Amerika muss man fliegen, ne?
Ja, das ist die West. Ja, das ist die. Ne? Ja,
könnte man fast sagen.
Könnte man sagen.
Ich habe auch gehört, wenn man jetzt zum Beispiel nach New York und so fliegt, das ist wirklich auch näher von hier aus.
Ja, New York sind 7 Stunden und dann kommen nach San Francisco nochmal 5 dazu.
Das sind ja auch noch wie viele Zeitzonen dazwischen? 4? 3?
Insgesamt 9 Stunden.
Krass.
Also das ist halt schon fast die Hälfte. So. Das ist halt schon fast so, mehr geht nicht. Und auf dem Flug habe ich da natürlich auch das Entertainment-System ausführlich genutzt. Und Filme...
Habe ich ja leider noch nie selber mitgemacht. Ich bin bisher nur nach
das erste Mal geflogen.
Gab nie In-Flight-Entertainment.
Ja gut, das heißt, ich glaube, das hast du dann auch vermehrt dann irgendwie eher bei den Flügen, also bei den längeren Flügen dann. Da werden die Flugzeuge dann damit ausgerüstet.
Mit Lake Placid 3.
Mit was?
Mit Lake Placid 3. Ich glaube, die Mädels haben doch Lake Placid 3 in Thailand gesehen oder auf dem Weg nach Thailand.
Das klingt nach einem Horrorfilm.
Ja, ja, ist auch wieder so eine Krokodil-Action mit dritter Fortsetzung inzwischen. Welcher Film kam denn?
Die Krokodile. Na, verschiedene Filme.
Was
ich habe auch so Filme geguckt, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so gesehen hätte, wenn ich nicht irgendwie über 10 Stunden in einen Stuhl gepresst wäre.
Da gibt's einige, ja.
Wie heißt der? Clash oder was? Of the Titans 2 oder irgend sowas?
Dann ist es Wrath.
Wrath of the Titans. Den habe ich angeguckt, wobei der erste ja schon scheiße war.
Der erste war hanebüchen. Ich fand den zweiten war eine kleine Verbesserung, weil es immerhin einen Titan gab. Also der Titan ist immer noch übertrieben, aber immerhin ein Titan war jetzt schon mal dabei.
Der Titan, das war auch gaga. Ja, den habe ich mir dann halt mal doch angeguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen wollte. Ich wollte noch irgendwas, also es war halt auch vieles, fand ich so vorhersehbar. Was natürlich logisch ist bei so einem Film.
Na, ist halt einfach wieder dieser sehr beliebte gerade Mix mit, wir mixen uns aus der griechischen Mythologie alles zusammen, wie wir wollen.
Und suchen Szenen, mit denen wir Geröll in Richtung Zuschauer werfen können, weil die 3D-Brillen
aufhören. Ein bisschen Monster-Action, auch noch so ein bisschen God of War, immer größere, brauchen dann nochmal einen größeren Zyklopen. Wobei es ja mit dem Kraken im ersten Teil hatten sie ja eigentlich schon einen recht großen.
Vor allem haben sie da ja auch eine schöne Popkultur-Referenz da reingesetzt mit Unleashed der Kraken.
Ja, ja, großartig auch. Ja, also einer der most memorable movie quotes. Es gibt auch von diesem neuen Film sehr schönen YouTube-Zusammenschnitt, wo Liam Neeson, ist es Liam Neeson? Mhm. Ja, der als alle möglichen Alltagssituationen das als Antwort bringt. So von The In-Laws are coming to visit, release the Kraken. Oder dass die Steuerrückzahlung nicht rechtzeitig da ist. Und gibt da sehr, sehr viele. Liam Neeson, muss ich auch nochmal sagen, ist ja auch zurzeit in Everything, habe ich das Gefühl. Mhm. Über Battleship und Wrath of the Titans, bald kommt ja Taken 2. Also Liam Neeson ist gut im Geschäft.
Ja.
The Grey ist auch ein neuer Film.
Battle, der sich gerade mit dem, mit dem Typen, der Hawkeye spielt. Ah, oh Gott.
Mit Jeremy Renner.
Heißt der so?
Mhm.
Das hatten wir ja auch schon drüber geredet. Der ist ja auch überall. Ich habe Mission Impossible 3 auch im Flugzeug gesehen und da ist er der neue Sidekick von Tom Cruise.
War das nicht schon 4?
Nee, ist die 3. Ghost Protocol. Er ist Hawkeye in The Avengers, er ist der Sidekick von Tom Cruise in Mission Impossible. Er ist
in
Burn Notice Vermächtnis. Was ist das? Legacy auf
Born.
Englisch? Born.
Legacy? Egal. Ich glaube Legacy, Vermächtnis, glaube ich.
Genau schon, ja. Ne?
Das ist doch, aber warte mal, das ist doch schon der 4., oder? Haben wir die Movie Connections?
So, das waren die 3 und dann war er, und dann ist er Hänsel in Hänsel und Gretel.
Witch Hunter?
Mhm.
Ah ja, der ist auch mit.
Wir haben ja gestern oder vorgestern den Trailer gesehen. Ich dachte, what? Schon wieder der?
Der ist wirklich. Aber das ist
wirklich gaga.
Hatte ich vor ein paar Monaten ja auch noch das Gefühl bei dem Chris Hemsworth, dem Thor, dass naja, er
gut,
mit Cabin in the Woods
der und stimmt, so der überall ist auch, der auch dabei ist. Auch überall, ist. Ja. Man hat da ein bisschen den Eindruck, dass da irgendwie so die Filmstudios sich so ein bisschen zusammentun und da so versuchen, möglichst schnell Superstars hochzuziehen, die dann halt zu Kassengarantien werden.
Wie ja jetzt auch Ryan Reynolds ist ja, oh nee, ich meine Bradley Cooper, der ja jetzt
auch. Na, Ryan Reynolds wurde ja auch versucht, der war ja auch eine Zeit lang überall.
Das hat auch, glaube ich, geklappt, aber jetzt habe ich auch das Gefühl, seit Hangover und so versucht man auch Bradley Cooper als Hollywoods Leading Man hinzustellen. Ist dann lustig, wenn er für einen selber immer noch so eher irgendwelche obskuren Serienrollen von früher ist. Also für mich ist es immer der beste Freund von Alias und plötzlich soll der ein Hollywood Leading Man sein. Naja, ich weiß nicht, aber anscheinend ist er sehr beliebt bei Frauen. Ja, Mission Impossible 3 gab es, also es ist Mission Impossible 4.
Oh, tatsächlich. Okay. Dann halt habe ich den aktuellen jetzt gesehen, Ghost Protocol.
Ich habe den ersten Mission Impossible gesehen, glaube ich, halb, aber das war's.
Hm.
Mehr.
Naja, Mission Impossible ist halt Mission Impossible. Aber.
Gute Titelmelodie, wie hoher Wiedererkennungswert.
Ja, gut, aber das ist dieses Jahr noch von der Serie.
Ach so, ja, ja.
Aber ich muss tatsächlich sagen, ja, mach auf. Ich muss ja sagen, dass ich den Film eigentlich gar nicht so schlecht fand. Also das ist ein Actionfilm, den man gut gucken kann. Auch nicht herausragend, wobei das halt natürlich die eine Szene, da sind sie in diesem einen großen Tower in Dubai, der so riesengroß ist.
Ist das nicht irgendein asiatisches Land gewesen?
Nee, in Dubai waren sie. Mhm.
Und er hat alles ganz selber gemacht.
Okay. Das war schon ganz gut gemacht. Ein bisschen, was mich an dem Film gestört hat, ist, es sind ja alles, theoretisch so normale Menschen.
Mhm.
Aber erstmal die Technik, die sie da benutzen, ich meine, gut, so Mission Impossible war ja schon immer so Hightech und haben sie ja so die Masken gehabt, wo man dann halt irgendwie, da sieht man auf einmal komplett wieder andere Typ aus und niemand sieht, dass
so
man eine Maske trägt
off.
Und sowas. Ja, ohne, so ähnlich nur ohne Operation
ohne
und
off.
Ohne Nicolas Cage.
Auch ohne John Travolta, dann sehe ich keinen Grund, das zu sehen.
Nein, da gibt es keinen Grund dann mehr. Und also die Technik ist natürlich auch in dem Film absurd, was sie da teilweise auffahren an Projektionen und so. Das ist vollkommen gaga. Aber das kann man ja durchaus noch so weg erklären, das ist ja okay bei so einem Film oder bei dem Genre. Was ist das Problem, bei dem Film, was mir ganz stark aufgefallen ist, so dass Tom Cruise zum Beispiel irgendwie, der ist halt so der Held, ne? Und der kann halt auch irgendwie alles. Und der wird zusammengeschlagen, dann liegt der am Boden, als hätte er sich 3 Rippen gebrochen und 10 Sekunden später läuft er halt wieder normal rum. So, und das halt die ganze Zeit so. Und das führt halt dazu, dass er überhaupt keine Tension da ist, überhaupt keine Spannung
man
aufkommt.
Hat halt wahrscheinlich,
ne? Weil er so klar ist.
Angst um den Charakter.
Nee, hat man, also, passieren. Ich meine, klar, der wird halt sowieso nicht sterben oder so, aber es passiert halt nicht mal, ist halt nicht mal irgendwie die Möglichkeit, dass er sich das Bein bricht oder den Arm oder irgendwas oder dass er mal oder zumindest irgendwie mal den Rest humpelt oder keine Ahnung, irgendwas, ne? Und dazu kommt noch irgendwie, Spoiler, nach 20 oder 30 Minuten oder so, da sind sie in eine Falle getappt und da wird die ganze, das heißt, deswegen heißt das Ghost Protocol, da wird die ganze Organisation, die dahinter steht, geschlossen, weil es so einen internationalen Incident gibt, der auf sie geschoben wird, auf die Mission Impossible, ich weiß nicht, wie die Organisation da heißt.
Das heißt, es ist schon so eine normale Black Ops Private Contractor Organisation.
Ja, genau, das heißt ja da immer so, wie You don't exist, wenn das irgendwie schief läuft und so, du bist auf dich selbst und so, ja genau. Aber trotzdem wird diese Organisation, die da oben steht, es wird halt geschlossen und dann denken wir, okay, dann haben die auf einmal nicht mehr diese ganzen Mittel zur Verfügung, die sie halt sonst haben, aber die steigen dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund steigen sie in einen Zug ein, in dem es einen Waggon gibt, in dem super viele Sachen von dieser Organisation sind, die sie noch benutzen können und da ist halt alles drin, was sie brauchen und dann machen sie es halt einfach damit und läuft halt alles nochmal so
weiter. Kunden und so haben auch
erzählt, das ist halt schon
nur darum, dass Tom Cruise die Hälfte des Films irgendwie die Gang zusammenkriegen muss und neue Freunde und Sachen sammeln muss, damit es wieder abgehen kann.
Das ist ein bisschen so, aber ist halt alles auch einfach, ne? Also das fliegt denen halt auch so zu. Und das ist halt, ich weiß nicht, also es ist auch in diesem Tower in Dubai, da gibt es halt auch diese eine, also es ist schon gut gemacht so, ne? Er muss dann halt außen an diesem Tower, muss er dann halt so hoch, weil er noch irgendwo an einen Surferraum ran muss. Man muss ja halt heutzutage immer in Surferräume, weil man da dann irgendwas machen muss da drin. Vor blinkenden
halt
Monitoren.
Umgehen,
das stimmt, ja. Und dann, aber er verliert dann einen dieser Saugnapf. Handschuhe, mit denen er da hoch ist, wo er so Spider-Man-mäßig dann da rein konnte und muss dann halt wieder zurück, wieder runter in das Fenster und dann nimmt er dann, macht er so stirb langsam-mäßig, nimmt er sich dann so einen Feuerwehrschlauch, den er sich so drum bindet und steigt dann da ab und dann ist es irgendwie, dann war es, glaube ich, irgendwie zu kurz und dann hat er sich so geschwungen und hat sich dann sozusagen dann in dieses offene Fenster in diesem Unraum einfach so reingeschwungen, so von oben oder von der Seite und sie dann halt so reinfallen lassen und das ist super unrealistisch. Und natürlich es ist klar, es ist Mission Impossible und das unrealistisch gehört halt dazu und sowas, aber we're not even trying.
Eine Freundin von mir hat mal ein Bild gemalt, wo 3 Menschen ohne Arme vor einem Haufen Karten lagen. Vor einem Haufen Karten saßen und dann stand drüber Mission Impossible. Aber mehr habe ich damit eigentlich nie zu tun gehabt, muss ich sagen.
Ja. Nee, aber also ja, das ja, kann man schon gucken. Aber
na, aber also da, ich finde ja das Ganze, also diese ganzen nicht zu hinreichend, also nicht, sag mal, ja.
Den Realismus nicht zu hinreichend
erklärt. Ich glaube, das wäre halt alles irgendwo vertretbar oder verschmerzbar, wenn es dann halt wenigstens eine richtig geile Achterbahnfahrt der Spannung wäre oder halt einfach wirklich eine spannende Nummer wäre. Aber es klingt ja nur nicht mal so, als wäre es irgendwie spannend gewesen.
Ja, ja, genau, das ist ja das Problem. Ne? Du hast halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie okay, also jetzt ich spoiler jetzt mal noch mehr vom Ende des Films. Ich kündige es mal an.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass du den noch gucken willst, oder?
Nee, ich höre auch weg. Mach weiter. nein, also.
So gegen Ende, so der Bösewicht will halt auch, da wird halt auch die, die, Motivation des Bösewichters auch super schlecht erklärt. Das ist halt einfach ein Wissenschaftler, der sich mit dem Ende der Welt beschäftigt und der dann der Meinung ist, so dass Evolution, dass das dann halt, dass ein Atomkrieg geben muss und so, dass man halt weiterkommt und so, bla bla bla. Vollkommen gaga. Das wäre dann wieder jemand, der mit dem Schnurri zwirbelt, mhm, und so die Richtung. Und dann sieht es halt zum Schluss so aus, als wenn sie es halt alles ganz super knapp und dann und die Atombombe, die russische Atombombe ist halt gestartet, weil der Wissenschaftler die Codes bekommen hat und die fliegt jetzt Richtung New York und es steht kurz davor, dass sie da auch da hochgeht und so. Und da dachte ich schon, okay, vielleicht gehen sie jetzt einfach mal den Schritt und lassen das halt einfach mal hochgehen. New York hochgehen. Das könnte ja durchaus auch irgendwie, sag mal, das macht, um dann gleich sofort den nächsten Teil irgendwie anzusetzen. So, dann muss halt irgendwie so Revenge oder irgendwas. Oder irgendwie, ne? Der Protagonist hat halt versagt, hat einen gewissen Drive, dann irgendwas zu erreichen. Aber natürlich geht das halt alles in allerletzter Sekunde noch gut. Und tatsächlich auch so albern, dass man diese Atomrakete, man sieht, wie sie durch die Wolkenkratzer fliegt und tatsächlich auch noch einen Wolkenkratzer so leicht streift, so döngs, und dann weg davon und ins Wasser und alles ist gut. Und dann, aha.
Das klingt mal nach einem Höhepunkt.
Es ist gut. Was will man erwarten? Das ist Mission Impossible.
Aber könnte bestimmt auch, glaube ich, noch ein fünfter Teil kommen, oder? Also ich glaube,
ach ja, klar, als Franchise.
Vielleicht war es mal wieder
bestimmt. Als Franchise würde das schon weiterlaufen, klar.
Und wer weiß, wenn das dann wieder als 3D im Kino war, hat es ja wahrscheinlich auch wieder genug eingespielt.
Wahrscheinlich.
Scarlett Johansson kriegt ja für Avengers 2 jetzt 20 Millionen. Das ist ja, glaube ich, für das erste Arsch. Mal so ziemlich. Ich glaube, vielleicht sind da auch noch die Brüste und die Lippen drin, aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine Frau so viel Geld für einen Film kriegt.
Tatsächlich? Nein, das glaube ich nicht.
Doch, doch.
Das ist auch für Hauptdarstellerinnen?
Ja. Die hat irgendeinen Rekord, hat sie damit abgelöst.
Also aber dann doch eher so in einem Ensemble als Frau wahrscheinlich eher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine einzige Hauptdarstellerin gibt, die jemals, dass Frauen immer unter 20 Millionen geblieben sind.
Frauen sind kriminell unterbezahlt. Also ich meine, wenn du das vergleichst, irgendwie, dass Julia Roberts war, glaube ich, so sonst immer mit 19 Millionen oder so das Krasseste, was man so verlangen kann. Und ich glaube, Keanu Reeves und Tom Cruise und so, die spielen in so einer Liga mit Matrix, wo sie irgendwie so 70 Millionen kriegen und dann noch Gewinnbeteiligung.
Krass. Ja, wobei natürlich auch, ja, das ist wirklich unverschämt, aber liegt ja auch ein bisschen daran, so dass die Filme, in denen Frauen dann Hauptrollen bekommen, die bekommen ja auch nur eine bestimmte Art von Rollen, von Hauptrollen, auch nur eine bestimmte Art von Film. Und das sind ja dann nicht unbedingt dann so die Megakassenschlager wie Matrix oder so etwas. Also zumindest gibt es einen Film, der kommerziell so erfolgreich war mit einer Frau in der Hauptrolle wie jetzt der erste Matrix oder so etwas.
Alice im Wunderland.
Welcher jetzt?
Der Tim Burton.
Was? Der ist so erfolgreich gewesen?
Das ist der, also der ist auf jeden Fall einer der 10 erfolgreichsten Filme ever.
Wow.
Ja, gut, ich überlege auch gerade
so, Titanic ist ja auch so, ne? Da wäre ja mal interessant, was
da. Ja, wobei Titanic damals ja auch nicht im Vorhinein schon gehypt wurde. Also ich glaube, bei Titanic sind ja auch einige lange davon ausgegangen, dass das ein riesengroßer Flop wird, einfach auch, weil er so lang ist und alles. Ja. Und da kannte man ja jetzt Kate Winslet, oder es ist ja auch immer die Sache, ob man es vorher kennt oder nicht. Also
ja, genau.
Nur wenn du jetzt als Kate Winslet zum ersten Mal, also nicht, genau, dass man die vorher nicht kannte, die war ja vorher auch schon für Oscars nominiert und so, aber da kannst du ja nicht dann einfach jetzt so viel verlangen.
Stimmt. Und das wird ja wahrscheinlich auch Keanu Reeves dann wahrscheinlich dann auch eher im zweiten und dritten Matrix,
ja, ja, genau,
dann, glaub, wo er dann, ordentlich
hat er natürlich hat. Noch nicht so
viel der erste bekommen, Matrix, genau. Da war ja auch ein, ich glaube, da war auch nicht klar, dass der überhaupt so erfolgreich wird. Ich habe hier letztens einen relativ langen Artikel über die, wie heißen die Brüder? Die Warowski. Also heute sind sie ja die Geschwister, aber damals waren sie noch die Brüder. Da gelesen, so dass glaube ich mal, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erst der zweite Film war, in dem sie Regie geführt haben. Und auch in erster Linie mit dem Drehbuch. Sie waren ja schon als Drehbuchautoren da relativ lange schon unterwegs, haben so ein paar Sachen gemacht. Und sind dann mit dem Drehbuch dann hausieren gegangen und viele Studios waren eher vorsichtig und es war halt so schwer, dann jemand von der Vision zu überzeugen. Und sie haben dann halt sich irgendwann auch entschieden, dann das selbst zu machen und haben dann, um überhaupt erstmal so ein bisschen so sich in die Regiearbeit so einzugewöhnen, haben sie erstmal einen anderen Film vorher gemacht. Und dann haben sie dann halt Matrix gemacht. Und das welcher ist halt schon dafür.
Davor, weißt
du? Das war irgendein Unbekannter, nicht so Unbekannter.
Nicht also, Johnny Mnemonic.
Nee, aber das ist ja das. Aber das ist auch in dem Film vorgekommen, so dass es wurde halt so Keanu Reeves und dann halt so ein Sci-Fi und das wurde halt das mit Johnny Mnemonic so verglichen und der war ja ein super Flop. Und deswegen hat ziemlich, auch niemand, ja. Das, und haben halt auch alle haben da, nicht alle, aber viele haben in Hollywood damit gerechnet, dass das genauso ein Flop wird.
Es ist interessant, wenn man immer bedenkt, welche Filme man heute irgendwie natürlich als so die erfolgreichsten aller Zeiten kennt, ne? Und vorher.
Und das ist ja also der erste Matrix, der ist ja schon ein richtig guter Film und ikonisch und.
Ja, ich muss allerdings leider dazu sagen, dass ich Matrix das erste Mal komplett gesehen habe, war allerdings auch schon im Double Feature mit Matrix Reloaded, was dem Ganzen nochmal einen Abbruch getan hat. Es scheint übrigens Bound mit Gina Gershon zu sein. Ja,
der ah, das sind so mit
Jennifer Lesben, Tilly, genau. Ja. Also ich glaube zumindest mit Bondage und Stuff. Und Jennifer Tilly und Gina Gershon fesseln sich. Aber was sie sonst noch machen, weiß ich gar nicht genau.
Hm.
Aber wahrscheinlich reicht es auch schon als Handlung.
Ja, das reicht sicherlich vielen als Handlung.
Jennifer Tilly übrigens war ja unfassbar lustig in Chuckys Braut, in Bride of Chucky.
Ja?
Ja, die hat, also das fand ich auch lustig, weil gerade die Chucky-Filmreihe ist ja auch eine Filmreihe, wo man, glaube ich, spätestens seit Anfang der 90er gesagt hat, das kann ich jetzt nicht mehr als ernsthaften Horrorfilm ansehen.
Eine mörderische Puppe. Ja.
Also es ging halt einfach nicht mehr. Und bei der Braut von Chucky hat man, Chucky und seine Braut, hat man dann das erste Mal, ist man wirklich volle Kanne mit Kopf zuerst in die Comedy-Ecke gesprungen und hat das Ganze halt so selbstironisch aufgezogen, dass das Ganze dann auf einem anderen Level funktioniert hat. Also der war insgesamt, fand ich, recht befriedigend. Gerade bei Jennifer Tilly spielt halt auch eine sehr, sehr selbstironische, überzogene Schauspielerin.
Ist das die, hat die so eine hohe Stimme?
Ja, also eine ziemlich quietschige. Also die Stimme von Jennifer Tilly ist bei weitem das charismatischste an ihr. Also mit dem höchsten Wiedererkennungswert.
Ja.
Großartige Frau.
Ja. Ja, ich habe auch ein paar, in einem Flugzeug auch ein paar, was auch super gaga war, bei dieser Entertainment-System im Flugzeug ist, man kann nicht nur Filme gucken, sondern auch Serien, aber nicht irgendwie so komplette Staffeln oder so etwas, sondern nur ganz wenige
Auswahlfolgen.
Episoden. Und dann auch nicht irgendwie so die Pilot-Episoden, sondern halt willkürlich ausgewählte.
Das ist immer komisch. Also machen das Leute? Ich finde es immer komisch, gerade um einen Eindruck von einer Serie zu bekommen. Wir haben auch, wenn wir Serien verleihen in der Videothek, gibt es auch oft, dass die Firmen noch eine Bonus-Discs einfach mit Beispielfolgen von anderen Serien dazulegen, dass du halt Lust auf die anderen Serien bekommst.
Aber dann müssen es die Piloten sagen.
Ja, aber Wahnsinn, das halt ist in den wenigsten Fällen. Das ist halt einfach so, ja, guck mal hier rein, das ist jetzt die fünfte Folge aus der zweiten Staffel oder aus der ersten Staffel.
Das kann man bei CSI machen.
Ja, gut, bei
sowas. Aber das ist halt nur da kann man das machen.
Aber mach das mal bei Lost oder bei Homeland oder sowas, ja. Wo du dann irgendwie plötzlich...
Ja, das ist... ich habe die zweite Episode von der ersten Staffel von Lufa, da habe ich reingeguckt.
Mhm.
Stringer Bell als Detective. Also, der...
Ja, ja, der von
der, The der Hauptdarsteller ja, ja. Ist...
Idris
hat,
Elba.
Hat bei The Wire mitgekriegt, genau.
Da und bei Prometheus.
Prometheus, genau. Und das ist, ich sehe halt immer den The Wire-Charakter bei ihm da. Aber der ist ja durchaus... Der kommt mir wie ein guter Schauspieler vor.
Also gut, wenn ich jetzt die drei Emmys gewonnen.
Für Lufa.
Und ist auch dieses Jahr wieder nominiert. Und
also ich habe die Serie, also wie gesagt, ich habe die zweite Folge ja gesehen und da wurde ja auch auf irgendwas gehindert, was in der ersten passiert ist, was ich überhaupt keine Ahnung habe, wo er wahrscheinlich irgendwie einen Kriminellen umgebracht hat oder irgend so etwas. Das weiß ich halt nicht, die ist nicht so gut.
Generell. Nee, also das ist nichts, was jetzt in der ersten Folge war, glaube ich. Ich glaube, das spielt eher darauf hinaus, dass früher halt mal, bevor er fängt in der ersten Folge, fängt er, glaube ich, halt wieder an zu arbeiten, nachdem er halt eine Zeit lang suspendiert war. Und man weiß halt noch nicht genau, was jetzt wirklich passiert ist.
Ja, okay. Damals. Ja, aber das ist eine Serie, da könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da noch mal...
Als ich die geguckt habe, ich habe die auf der deutschen DVD gesehen, was mir wieder aufgefallen ist, was hat das ZDF auch mit Zusammenlegen von Folgen? Also ich habe mich erst wieder gewundert, dass auf der DVD man im Menü auswählen konnte, dass die erste Folge von Luther erste Staffel 3 Folgen hat. Ja, schon 3 Folgen, das ist ja wirklich sogar für eine englische Serie jetzt recht wenig. Und ja, dann hat man reingeguckt und ZDF zeigt einfach immer 2 Folgen am Stück als eine Folge. Und es ist halt super komisch, weil man natürlich auch in der Folge ganz klar merkt, dass da jetzt ein Cut war, dass jetzt ein neuer Fall kommt, dass da einfach auch Zeit zwischen ist. Also es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel wie bei anderen Serien, dass eine Folge aufhört und die nächste Folge zeitlich genau da wieder anfängt und so. Also so eine Serie ist es noch nicht mal. Und dann ist es einfach immer wieder komisch, dass ZDF das auch ohne Kommentar mit einmal Vorspann rausgekürzt als eine große Folge dir präsentiert.
Was sie sich dabei denken, oder?
Das ist auch. Aber das machen sie bei vielen. Das haben sie auch bei dem schwedischen The Killing gemacht. Und also ZDF macht einfach, glaube ich, gerne Doppelkrimi-Folgen.
Ich glaube ja, dass das ein Problem des deutschen Fernsehens wahrscheinlich auch ist, dass die Entscheider ihre eigenen Produkte nicht konsumieren und dass die überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Das ist ja, ich glaube, dass ja das, und das wird ja auch immer eher, also ich glaube, das wird auch eher problematischer, wenn in den Serien halt auch noch fortlaufende Handlungen stattfinden, weil ja auch deutsche Sender ja auch gern mal so die Episoden so ein bisschen durcheinander wirbeln oder es nicht so ganz ernst nehmen mit der Reihenfolge. Also das ist wahrscheinlich, ja, also deswegen, ja, keine Ahnung.
Ich hatte es jetzt auch zum ersten Mal bei der Warehouse 13 DVD-Box der 2. Staffel, die hatten wir aus England und das war das erste Mal, dass mir das wirklich auch passiert ist, auf der DVD einfach die Folgen, die Reihenfolge völlig durcheinander gewürfelt war.
Auch auf der DVD?
Nur auf der DVD, also es war hanebüchen, also es fing irgendwie ab der 3. Folge an, dass die Folge losging mit zuvor bei Warehouse 13 und ich schon, Moment, nee, also nichts davon. Also jetzt wirklich gar nichts davon. Und es ging auch wirklich so weit, dass man zwischen den Folgen wirklich die Discs wechseln musste. Also dann musstest du, dann war die zum Beispiel die 5. Folge war auf der 4. Disc und für die 6. Folge hast du dann aber wieder die 2. Disc eingelegt. Das also auch Discs, die noch nicht mal remotely connected sind.
Oh, das ist
ich habe
ja
nachher auch bei Amazon kommen gesehen, also anscheinend hatten alle Leute das Problem, aber da fragt man sich auch.
Und dann aber auch schlechte Bewertungen dann, oder?
Ja, also weil einfach die Episodenreihenfolge völlig durcheinander gewürfelt war.
Das ist ja echt krass. Das ist ja echt unverschämt. Aber sowas also wenn man
anscheinend heutzutage noch.
Angenommen, man findet die Serie gut und kauft sich die DVD-Box, also das ist ja dann
unzumutbar. Also ich glaube aber auch, dass die das tendenziell vielleicht ersetzt haben oder dir das als Production Malfunction ersetzen.
Okay, gut, wir machen mal kurz Pause und machen dann gleich weiter. So, jetzt kannst du ranten über den Till Schweiger-Film. Schutzengel heißt er. Da haben wir den zweistündigen Trailer gesehen vor Prometheus.
Oh, der war wirklich der war länger als Prometheus Intro.
Aber man musste ja auch mal den Soldaten die Möglichkeit geben, zu sagen, dass der Film so realistisch ist.
Das ist halt, also mir gefällt es halt einfach nicht von, wie das Marketing aufgezogen ist, glaube ich.
Ja.
Zumal uns ja wirklich quasi nichts über den Film verraten wurde, sondern nur, dass Til Schweiger seinen Film vorab den afghanischen Soldaten.
Den deutschen Soldaten
in Afghanistan. Deutschen Soldaten in Afghanistan, ja. Gezeigt hat und dass die es halt emotional sehr bewegend fanden. Aber das sagt mir jetzt ja noch nichts über den Film. Also ich weiß nicht, worum es da geht.
Also. Ich glaube ja, also wenn ich so wie ich das richtig verstehe, ist es ein Actionfilm. Til Schweiger ist ein Actionheld, der
von internationalem Format auch, glaube ich.
Das wurde auch mehrfach betont, glaube ich. Der einfach ein Ex-Soldat ist, oder Soldat im Ruhestand oder so etwas. Und wahrscheinlich noch so emotional, also nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall so emotional noch mit
den
Nachwirkungen aus seinem Auslandseinsatz noch damit zu kämpfen hat. Und das ist ja das Realistische, weil wie das dann so super gut gezeigt wurde. Und ja, komisch. Also eine sehr eigenwillig anbiedernde Art der Promotion, oder? Also,
ja.
Also befremdlich. Also ich meine, wenn es ein Drama wäre, wäre das vielleicht noch was anderes. Aber es ist ein Action-Thriller, der halt nur noch dieses Element noch mit drin hat.
Ja, und also ich meine, was ist das auch für eine Werbung, dass mir halt jetzt 20 Soldaten sagen, dass es so ähnlich ist wie ihre Situation oder dass es für sie gerade auch emotional richtig anstrengend war oder sie herausgefordert hat.
Ja.
Also ich sehe auch einfach nicht, inwiefern mir das den Film groß näher bringen soll.
Mhm.
Also das ist ja, also es, und das ist jetzt nicht nur, weil das der Film und der das Thema ist. Also ich meine, du könntest mir ja auch irgendeinen anderen Film zeigen und zeigst einem dann halt vorher noch fünf Hausfrauen, die sagen, ja, ist richtig krass, so authentisch hat noch niemand mein Leben wiedergegeben. Ich habe mich so krass wiedergesehen in dem Film. Dadurch denkst du ja jetzt auch nicht irgendwie, das ist jetzt aber...
Naja, also ja doch, das könnte schon funktionieren. Also wenn es jetzt zum Beispiel wirklich ein Antikriegsfilm wäre, der in einem Kriegszustand, also einem Land in einem Kriegszustand auch spielt und das widerspiegelt und dann halt auch tatsächlich Veteranen dann da vor der Kamera sitzen und sagen, ja, so war es, dann hat das natürlich, weil wenn das halt das Thema des Films ist.
Ja,
aber wie gesagt, aber hier, das ist ja...
Das ist ja einfach nur ein
Action-Thriller, der diesen Aspekt des posttraumatischen Dingsbums halt noch mit drin hat. Aber das ist ja nicht... Also es ist ja Teil der Handlung, aber das ist halt nicht irgendwie so das Hauptmotiv der Handlung. Also nehme ich jetzt mal an, zumindest so sieht es halt aus.
Also das sah halt zumindest für uns Thriller, aus, ja.
Ist Thriller, nicht Drama und so weiter und so fort.
Aber es sah halt wirklich nach einem Actionfilm halt, und nicht nach einem Kriegsfilm
ja, genau.
aus. Deswegen
das
halt war halt schon, das einfach schon zu groß, auch als Vergleich das heranzuziehen.
Ja,
das also das ist doch dann auch irgendwie schon vermessen, oder? Also mit gucken Sie mal hier, ich habe einen Actionfilm gemacht und unseren Soldaten in Afghanistan gefällt er. Also...
Ja.
Naja gut, aber ich meine, wir haben ja beide nicht gesehen und das wahrscheinlich stimmt. auch
aber
so
wobei,
schnell
wir haben ja schon einen relativ langen Trailer gesehen. Also
wobei ich auch im Nachhinein das Gefühl hatte, dass der Trailer nicht aus viel Filmausschnitten bestand.
Nee, nicht. Aber wir machen ja jetzt auch keinen Film-Review, sondern einen Trailer-Review dann in dem Fall.
Genau, deswegen. Aber
reicht ja dann auch
ist natürlich die Frage, ob wir den überhaupt, also jetzt müssen wir ihn dann eigentlich, glaube ich, sehen.
Ja, wahrscheinlich irgendwann.
Weil sonst kann man wieder jahrelang drüber lästern und im Endeffekt kommt wieder raus, wir hatten einfach Unrecht und es ist ein guter Film, der einfach nur eine bedenkliche Promotion-Idee dahinter hatte.
Ich würde sagen, wir warten einfach mal, bis er auf DVD rauskommt.
Ja. Ja.
Ich habe im Kino auch noch ein zweites Mal, weil dann die Auswahl dann irgendwann beschränkt war, noch ein zweites Mal The Avengers geguckt.
Ah ja.
Den hatten wir ja, da waren wir ja in einer großen Gruppe auch im Kino.
Hast gesagt, der gewinnt beim zweiten Mal nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es fallen dann, also die Witze kennt man ja dann, also die Jokes sind ja trotzdem noch amüsant und unterhaltsam,
ja.
aber das hat man dann halt alles schon mal gesehen und die Handlung ist halt auch nicht so gut, hat halt auch viele Löcher und ich muss ja sagen, als ich ihn im Kino gesehen habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich begeistert. Gute Unterhaltung gewesen. Aber es ist wahrscheinlich ein Film, den man lieber nur einmal guckt. Und nicht noch ein zweites Mal.
Ich weiß aber nicht, ob das nicht einfach zu hart ist. Ich glaube, immer noch für das, was er war, ist er einfach der Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, dass er halt wirklich diese ganzen Figuren alle unter einen Hut kriegt und diese ganzen Handlungsstränge und dann noch... Weißt du, das sind ja alles so charismatische Figuren und Schauspieler, die ja alle auch schon gezeigt haben, dass sie halt auch durchweg alleine den Film tragen können. Und dass man die aber wirklich alle in den Film packen kann und es trotzdem noch ein halbwegs rundes Gesamtbild gibt, von dem ich wirklich überzeugt war, habe ich halt nicht kommen sehen.
Das stimmt, aber das ist ja klar.
Und dass man sich
Joss
dafür
Whedon
auch,
ist ja der Ensemble-Jongleur.
Eben, also das hat er, also ich glaube auch nicht, dass das viele andere Leute so
das
gut
stimmt,
hingekriegt hätten.
Das war eine erstaunlich gute Wahl von den Filmstudio.
Aber gerade als das, also als dieser 2,5 Stunden Super-Heldenfilm, ich finde es immer noch rund. Also ich glaube, dass der auch bei mir und bei mehreren Gucken nicht in seine Einzelteile zerfallen würde.
Er hat ein paar Dinge drin, die... Also verschiedene Sachen, wie zum Beispiel...
Schabatsky?
Schabatsky war vollkommen okay. Die hat ja auch nicht so viel zu tun gehabt in dem Film.
Nee.
Und hat halt das gemacht, was sie machen sollte. Sie hat gut ausgesehen. Mehr hatte sie ja jetzt nicht da zu tun. Was beim zweiten Mal gucken noch stärker negativ aufgefallen ist als beim ersten Mal, ist, wie inkonsistent so diese Zusammensetzung der Gruppe, also die Kräfte der Gruppe war dann, als dann die Alien-Invasion war. Also es hat keinen Sinn ergeben, dass jemand mit Pfeil und Bogen und jemand mit einer Pistole da
irgendwas reißen kann.
Sorry.
Das
hat keinen Sinn ergeben. Und das ist natürlich ein Problem. Also ich glaube, das hat auch irgendein Filmkritiker auch da irgendwo geschrieben. Dass es natürlich schwierig ist, wenn du hast halt de facto einen Gott da drin.
Der Hulk.
Der Thor. der Gott. Also gut, und Hulk halt so ein unbesiegbares, starkes Monster. Und dann ist natürlich schwierig, dann halt noch selbst wenn du so ein Super Assassin wie Black Widow dann daneben stellst, um überhaupt dem Thor und dem Monster namens Hulk überhaupt was Sinnvolles entgegenzustellen, was für die eine Herausforderung ist, muss es was so Großes sein, dass die Black Widow eigentlich nichts zu tun hat und auch Hawkeye eigentlich nichts.
Nee, ja.
Ne? Also das ist halt die Diskrepanz, ist halt schon relativ groß und das hat halt.
Auch Iron Man könnte man dann fast sagen, ist an sich von dem Setup dann schon.
Iron Man kann ja dadurch, dass man halt nicht so genau weiß, wie die Technologie ist, so kann das ja je nachdem, was die Handlung verlangt, kann er ja dann mal stemmen. Das ist ja flexibel, das ist okay.
Aber man wusste ja auch zum Beispiel schon aus den Einzelfilmen davor, dass eigentlich niemand außer Loki stark genug ist, um für alle die eine Gefahr darzustellen. Also kannst du ja jetzt nicht Mickey Rourke mit seinen Peitschen hinstellen und dann kommt der Hulk und gut ist.
Mickey Rourke und die Peitschen.
Mit die beste, einzig gute wirklich Szene in Iron Man 2, wie Mickey Rourke auf der Rennstrecke
Autos zerhaut. Das war großes Kino, das stimmt. In einem sonst leider sehr, sehr schwachen Film. Ja. Der eine Fortsetzung von einem großartigen Film war. Also der erste Iron Man.
Der erste Iron Man war wirklich
gut. War richtig gut. Ja, ich weiß nicht, es ist auch wieder so, jetzt schon wieder ein paar Tage her. Also ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf, aber es waren auch noch mehr Sachen, die.
Ja, aber anders gefragt,
hast du dann Plan, der Plan von Loki zum Beispiel, das hat auch alles keinen Sinn ergeben. So, warum hat er sich gefangen nehmen lassen und was hat er mit den Aliens, die Aliens hatten, was war deren Plan so richtig? Und das war alles nicht so richtig, es war nicht so richtig stimmig. Also es zerfällt schon ein bisschen in sich, wenn man es ein zweites Mal sieht.
Aber sind das nicht alles auch Kritikpunkte, die bei so einer Art von Film, finde ich, gar nicht die Gewichtung haben müssen? Also ich meine, es ist halt einfach ein Superheldenfilm, ja, wo ich aber das nicht ist doch, alles aber das ist logisch gerade, erklären muss.
Aber das ist doch gerade das Interessante, dass das mit der Dark Knight-Trilogie.
Nee, aber gerade damit würde ich es nämlich im Leben nicht vergleichen wollen.
Das meine ich auch.
Also es ist auch was komplett anderes.
Der Avengers ist trotzdem immer noch ein Superheldenfilm, aber er ist natürlich so in sich nochmal, ist natürlich von der Qualität her ein ganz anderes Kaliber wie Green Lantern oder so ein Murks.
Ja, Green Lantern war ein Murks.
Aber ich weiß nicht, ich finde die Aussagen wie so eine Art Film muss nicht irgendwie das und das. Es könnte aber, es wäre ein besserer Film, wenn es.
Nein,
wenn
das es, würde wenn, ich wenn, nicht wenn sagen. Das Level nein, das würde ich auf keinen Fall unterschreiben.
Weil das eine, das ist einfach, verliert doch nicht, wenn es das.
Nee, aber es ist eine andere Herangehensweise. Also ich muss sagen, jetzt zum Beispiel bis auf Dark Knight, wenn man da halt wirklich einfach ernst und mit einem wirklichen Realismus rangeht, dass da natürlich andere Ergebnisse rauskommen, die natürlich anders fesseln und so, ist klar. Aber ich muss zum Beispiel trotzdem sagen, dass von diesen klassischen Superheldenfilmen, wo es jetzt halt nicht in diese menschliche, dunkle, ernstzunehmende und halt richtig realistische Schiene geht, gerade da fand ich, war Avengers einfach eine Eins.
Das meine ich,
da
das finde meine ich, ist, auch nicht.
Kann
ich meine,
man nichts,
ich meine auch nicht diese.
Nee, aber ich würde auch nicht sagen, dass Avengers ein besserer Film wäre, wenn man da auf Realismus und irgendwelche ernsten Untertöne gegangen wäre.
Darum geht es mir. Mir geht es nicht um ernste Untertöne oder um Realismus. Mir geht es um Konsistenz der Handlung.
Aber
und der Charakter.
Da ist es bei Dark Knight noch genauso schmarrn, dass Batman die Schuld von den ganzen toten Menschen auf sich nimmt. Das ist auch einfach Schmarrn, den man aber machen muss, Gesamtbild passt.
Jetzt muss ich wieder bei der Erstausgabe dann in den Shownotes dann reinschreiben, jetzt wir reden über die Avengers. Also, Vorsicht, Dark Knight Spoiler.
Ja, Vorsicht, Dark Knight Spoiler. True Blood mit Fringe Spoilern.
Hören auf eigene Gefahr. Ich weiß nicht. Also es ist auch ein bisschen wie bei Prometheus. Ich reagiere sehr allergisch darauf, wenn das halt in der Handlung, wenn so Charakterhandlungen nicht so viel Sinn ergeben oder nicht ganz klar ist, was oder sie sich nicht so verhalten, wie sie sich eigentlich verhalten würden und es nur so machen, um dann irgendwie so die Handlung voranzutreiben. Und es wird ja zum Beispiel auch nie so richtig erklärt, was eigentlich das Motiv von Loki war, da sich gefangen nehmen zu lassen, dann auf diesen Carrier von S.H.I.E.L.D. zu sein und Und grundsätzlich,
ja, aber das sind aber, glaube ich, auch wieder Ansprüche, die du da an Sachen stellst, die man vorher einfach auch zum Beispiel nicht gestellt hat. Also da brauchte man jemand in einem Comicbuch, braucht ja irgendwie zum Beispiel bis auf Vengeance oder mein Vater ist umgebracht worden oder sowas. Man braucht ja nie mehr als eine Motivation zum Beispiel, um so einen Riesenbösewicht wie, was weiß ich, Lex Luthor kannst du ja auch damit einfach aufziehen, dass das ein böser Mensch ist. Da hätte ja auch jetzt niemand gefragt, wo kommt jetzt aber diese Motivation her? Oder was verleitet ihn in der Situation dazu, so und so zu reagieren? Es ist halt einfach in dem großen Ganzen, dass er sich halt so verhalten muss, dass es stimmig ist.
Ja gut, aber ich meine, klar, du hast dann irgendwie, dass die Motivation ist, so, keine Ahnung, also Lex Luthor will die Weltherrschaft an sich reißen oder Loki will, dass er als Gott verehrt wird. Aber das sagt ja erstmal noch nichts darüber aus, was für einen Plan dieser Charakter hat und wie er ihn verfolgt und wie er ihn umsetzen will. Und wenn halt nicht klar ist, was eigentlich der Plan ist, warum er zum Beispiel irgendwie dies und jenes macht, außer dass es irgendwie zu einer coolen Kampfszene führt oder irgendetwas, dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, dass Filme dann sehr stark verlieren können.
Ist, glaube ich, einfach eine Frage von den Erwartungen, die man im Vorhinein hat.
Ja. Avengers ist trotzdem ein guter Film. Ja, also ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, dass man den auf jeden Fall mindestens einmal gut gucken kann.
Also ich kann verstehen, dass es der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten ist.
Ist er das? Ja. So kommerziell?
Ja.
Nicht schlecht.
Weltweit, und also das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber ich glaube, dass es auch daran liegt, dass es auch wirklich zum ersten Mal seit The Dark Knight damals auch, oder na, ja doch wahrscheinlich schon seit The Dark Knight tatsächlich auch ein großer Blockbuster-Film ist, der auch Leute unterhält, die Intelligenzquotienten höher 90 haben und nicht jünger als 15 sind. Also viele, viele Blockbuster-Filme sind ja halt einfach nicht mehr gut. Die sind ja eher so auf dem Transformers Niveau und das ist ja dann, ne, also dann halt das halt trotzdem, ist es gute Unterhaltung und es ist halt nicht wirklich komplett dumm.
Nee, also das war gerade für so ein großer Blockbuster, wie er ist, muss ich sagen, war der wirklich.
Ja, und da sind aber vielleicht sind dann auch einfach da unsere Ansprüche
auch. Ich glaube auch, die Ansprüche sind.
Was die Art Film
angeht. Ja, also ich glaube, bei mir speziell ist es schon so. Also ich glaube, gerade bei dieser Art von Film setze ich meine Erwartungen schon niedriger an, dass ich dann nicht enttäuscht werde und bin dann halt auch mit den Ergebnissen in den meisten Fällen jetzt nicht so enorm unzufrieden, weil ich von vornherein nicht viel mehr erwartet habe.
Ja, also ich, ja, das ist bei mir.
Und dann
das
bin ich zum Beispiel ähnlich, auch mit, einfach, wenn es dann im Endeffekt einfach nur eine Aneinanderreihung von paar netten Kampfszenen und Special Effects ist, bin ich dann im Endeffekt manchmal doch auch zufrieden, weil ich gedacht habe, ja gut, mehr habe ich jetzt nicht erwartet, aber die zwei Szenen gingen geil ab, konnte ich gucken. Also, dass ich zumindest im Nachhinein jetzt nicht sage, ich habe jetzt wieder 90 Minuten oder so verschwendet. Bis auf, was ich ja leider nie komplett gesehen habe, war Street Fighter The Legend of Chun-Li, der schon so mies losging, dass man da wirklich nicht mehr als 10 Minuten durchgehalten hat.
Wie viel war das?
Jetzt wirklich Street Fighter-Film, glaube ich, wirklich erst der zweite. Also Realfilm nach dem Kylie Minogue und Jean-Claude Van Damme-Ding.
Oh, okay. Ich habe ja als Jugendlicher auch eine gute Zeit mit Street Fighter 2, dem Spiel, auf meinem Amiga 500 verbracht. Da wurden viele Joysticks malträtiert damit.
War ich immer ein großer Chun-Li-Fan, deswegen hatte ich mich auf den Film besonders gefreut.
Stimmt, aber der war ja auch ein bisschen der Held, ne? War es nicht der Asiate mit dem weißen...
Ja, der Anzug, Ryu dann. Und der Ken waren da irgendwie immer. Aber bei Street Fighter denke ich ja dann jetzt auch an Resident Evil. Was ist denn dein Gedanke eigentlich zu Resident Evil? Der letzte Teil war natürlich so schlecht, dass man eigentlich kein Geld ausgeben sollte. Aber ich muss sagen,
ich bin nicht sicher, ob ich den überhaupt gesehen habe.
Ach so, ja, Resident Evil 4 war halt wirklich eine Frechheit.
Habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
War aber aufgrund von 3D-Kinopreisen trotzdem natürlich der erfolgreichste der Reihe. Und also ich will Resident Evil 5 schon sehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich Geld fürs Kino ausgeben würde oder jetzt auch noch warten kann, bis es die DVD erscheint. Weil sehen möchte ich ihn schon. Also anderthalb Stunden mit der Jovovich-Action, da ist man natürlich dabei. Aber
ja, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, ob ich überhaupt einen von der Reihe gesehen habe. Wenn, dann irgendwann nur mal so nebenbei. Und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Da ist nichts bei mir hängen geblieben.
Die sind auch alle schon ziemlich schlecht, muss man sagen. Hm. Also ich bin ein großer Freund der Reihe und ich bin mit sowas auch sehr gut zu unterhalten. Und gerade auch bei Mila Jovovich dabei ist, würde ich mir das alles angucken. Aber es ist schon frappierend, wenn du da einfach mal 2 Minuten genau hinguckst, was da so passiert, dass dir da selbst als jemand, der keine Ahnung hat oder sich auch nie groß damit beschäftigt, ins Auge springt, was die Filmemacher da einfach alles falsch machen. Hm. Das ist einfach zum Beispiel in der Kampfszene.
Also ganz so handwerkliches.
Ja, handwerklich einfach nur. Also es gibt zum Beispiel nie lange Einstellungen. Das ist, man kriegt es nicht so mit, aber wenn man mal drauf achtet, ist bei Resident Evil alle Minute bis anderthalb, alle Sekunde bis anderthalb Sekunden ist da ein Schnitt. Zum Beispiel in einer Kampfszene, wenn sich 2 Leute prügeln, siehst du, während jemand zum Beispiel ausholt und jemandem ins Gesicht schlägt, da war schon ein Cut drin. Also du siehst nie solche Szenen zum Beispiel durchgängig.
Okay.
Und dadurch wirkt gerade die Action, es ist alles so lazy gemacht und du siehst, dass das nicht geil choreografiert ist, sondern halt irgendwie zusammengeschustert im Schneidestudio. Und das jetzt schon 4 Filme nacheinander. Und auch bei den Zombies ist es auch frappierend, wenn du es mit Walking Dead oder sowas vergleichst, wo ja Zombies einfach de facto mal gut gemacht sind. Hm. Die sind nicht gruselig. Du siehst bei Resident Evil nicht einmal einen Zombie und denkst, oder ist das gruselig oder das ist angsteinflößend.
Aber dann ist ja bemerkenswert, dass es die Reihe bis zu 5 Filme geschafft
hat. Das ist wirklich
hat.
Bemerkenswert. Also es kann an der Qualität
liegen. Das ist ja schon wieder eine eigene Leistung.
Ja, an der Qualität liegt
nicht
nämlich wirklich nichts.
Aber irgendwo ist da auf jeden Fall eine Leistung.
Ich glaube, dass es primär Mila Jovovich ist. Also, weil die würde ich mir halt auch in 5 Filmen mit Zombies angucken.
Ist
sie auch,
tatsächlich
wenn die alle
so ein
Na, es ist halt eine coole Sau und eine der schönsten Frauen, die es gibt, glaube ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie das mit ihrer Schauspielkunst alles rausreißt. Hm. Aber also ich würde mir Mila Jovovich so ziemlich in allem angucken, muss ich sagen. Hm. Bis auf die 3 Musketiere, der ja hier in Babelsberg und Würzburg gedreht wurde, ist auch irgendwie am Ende kommen, glaube ich, noch Steampunk Hubschrauber und irgendwelche crazy Zeppeline.
Also wenn man den 200. 3 Musketiere-Film macht, muss man dann halt wahrscheinlich Steampunk und Hubschrauber
endlich mal reinbringen, ja, sonst
da führt kein Weg dran vorbei. Und dann vielleicht noch Wesley Snipes mit einem Schwert.
Das wäre natürlich auch wieder gut. Hm. Wenn der nicht wieder im Knast ist.
Wir haben letztens eher durch Zufall im Fernsehen Friendship gesehen. Den deutschen Film.
Recht zufrieden, oder?
Es hätte ein richtig guter Film sein können, aber ich glaube, dass er auch einen Fehler macht, den viele auch ambitionierte deutsche Filme machen, weil mir das nämlich auch bei einem anderen Film mal vor ein paar Monaten aufgefallen ist. Auch wieder so ganz, ganz klassische, so handwerklich wieder. Also einmal so kurz, so grob erzählt, so wieder so ein klassischer Wendefilm. Mhm. So zwei Jungs, eng befreundet, wachsen in der DDR auf. Jetzt ist die Wende, jetzt können sie überall hin. Und dann meint der eine, der will in die USA, und der andere meinte, der will nach San Francisco, weil da sein Vater hin ausgewandert ist, weil er ihn von da, und er weiß, dass er, wo der da über jeden Tag, nicht jeden Tag, jeden Geburtstag in eine Postkarte schickt. Und da will er da hin zu diesem Postamt und will da seinen Vater dann abfangen, damit er seinen Vater dann wieder sieht, der da wo gegangen ist, als er ein Kind war. Und dann reisen sie nach New York und stellen dann da fest, dass sie nicht genug Geld haben und schlagen sich dann halt quer durch die USA durch. Und das ist schon so mit von der Story her und von den Charakteren her und wie das gespielt ist, ist das schon handfest gut gemacht, hat auch einen guten Soundtrack und so. Aber was mich immer auch rausgerissen hat bei dem Film ist, so diese so ganz kleine Dinge. Die sind zum Beispiel in New York, sitzen auf der Straße, haben ihre Rucksäcke, sitzen da so rum. Und dann läuft der eine irgendwie ein paar Blöcke weiter und der andere rennt ihm hinterher. Und sie haben beide die Rucksäcke nicht dabei. Und ich denke so, also das wird halt so, weil das halt, ne, die Szene ist halt so und da gehen die dann halt hin. Aber dann gehen sie halt wieder zurück und dann nehmen sie Rucksäcke und laufen weiter. Oder halt in der nächsten Szene haben sie ihre Rucksäcke wieder. Und ich denke jedes Mal so, so geht das nicht.
Dabei gibt es doch auch in Deutschland Leute, die sich um Continuity kümmern, oder? Also ich glaube, also
nein,
das
nicht,
ist kein eigener Job, aber ich glaube, so es gibt schon Leute am Set, die da auch für zuständig sind.
Director of Continuity.
Wäre ja ein guter Job, wenn du dann den...
Ist das dann jemand, der dann so aussieht wie der Comic-Guy von Simpsons?
Aber das ist doch bestimmt ein super Job. Einfach immer hinterherren und sagen, Angelina Jolie, das Glas war aber halb voll. Und man kann dann jedes Mal, bevor die Szene wieder losgeht, das Glas um die Ohren hauen oder so. Oder nee, Angelina, überleg nochmal, da hast du die Gabel aber gerade nicht hingelegt.
Nee, ich glaube halt schon, dass ich kann mir halt schon vorstellen, dass das sowohl den Schauspielern als auch dem Regisseur dann in dem Moment halt klar ist. So, aber die sind halt eben, die sind mit ihren Rucksäcken, dann mit ihren Sachen dann da. Und jetzt soll es aber mal eine emotionale Szene sein, wo der eine wegläuft, der andere rennt hinterher oder sie machen irgendwas, wo sie halt nicht die Rucksäcke dabei haben. Ja, damit das halt vernünftig aussieht. Und ich weiß nicht, vielleicht sind mir solche Details zu wichtig, aber ich finde, da muss man eine andere Lösung finden, als einfach zu sagen, so hier machen wir mal beide Augen zu. Nicht?
Also ich glaube auch, dass du da dann ein bisschen zu viel Gewicht
wahrscheinlich, aber das ist ja so eine Sache, wo, ach, ich weiß auch nicht.
Na, ich finde, das geht auch wieder ein bisschen in die Richtung, wenn Leute haben ja zum Beispiel auch oft bei Filmen als Grundkritik, dass es irgendwas in dem Film gab oder irgendwelche Aktionen oder Sachen passiert sind, die ihnen einfach nicht plausibel sind. Und dass das dann zum Beispiel alles wieder in Frage stellt. Mhm. Und ich denke da immer dran, ich glaube, das ist mir vor ein paar Jahren erst wieder bei Benjamin Button aufgefallen. Und zwar nur im Vorhinein, als ich gedacht habe, Benjamin Button, worum es da geht, lässt sich bestimmt komisch darstellen. Oder ich habe gedacht, dass man das bestimmt nicht zusammenhängt oder so logisch erklären kann, dass das für jeden okay ist. Und dann ist mir aber erst wieder aufgefallen, dass das ja eigentlich auch egal ist. Du machst einen Film und du erschaffst da deine Welt und mit deiner Erzählweise erzählst du das, was du erzählen willst. Und dem, was du gerade erzählst, ist es halt einfach plausibel. Weißt du, da musst du dann nicht, weißt du, der Junge zum Beispiel jetzt bei Benjamin Button, der altert halt einfach rückwärts. Wir müssen das nicht jetzt biologisch oder wir brauchen dann keine Szene noch in einem Krankenhaus, die das Ganze
Ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen.
Aber ich finde, es spielt grob in die gleiche Richtung, wenn man schnell sich an solchen Details aufhängt.
Das eine ist die Architektur der Welt und bei einem anderen geht es eher um die innere Konsistenz
natürlich unterschiedliche Sachen, aber ich finde, es geht von daher in die gleiche Richtung, dass man sich an solchen Details und an solchen Sachen schnell auf hochziehen kann und darauf dann halt auch mehr achtet
hochspielt. Also ich muss sagen, so Friendship, der Film, ich war überrascht, ist ein erstaunlich guter deutscher Film, aber es ist ein guter deutscher Film. Durch diese kleinen Details ist er halt nicht zu einem richtig guten Film geworden. Also für mich jetzt nicht.
Das ist natürlich immer schade, wenn man dann irgendwie denkt, dass da jetzt noch mehr Potenzial war.
Es ist halt wirklich so nett erzählt und es hat er dann auch es hat natürlich auch ein emotionales Ende und sowas. Und das ist schon gut gemacht. Mhm. Insgesamt, aber hast du den gesehen?
Nee.
Du willst, aber weil Schweighöfer damit spielt.
Ja.
Warum? Hast du den, wo hast du den, in was hast du den hassen gelernt?
Ich weiß gar nicht, ob es da eine bestimmte Rolle gab oder ob es die mediale Überpräsenz war, aber.
Unsympathisch kommt er mir.
Ja, also
vielleicht ist er das nicht, aber so
kommt er mir. Nee, ist er bestimmt wahrscheinlich im Endeffekt nicht, aber ich glaube, es war eher immer die Art von Rollen und Filmen, die er jetzt in letzter Zeit gemacht hat, was halt auch immer so groß war. Also ich meine, wenn man den früher in Bal oder so in irgendwelchen Theaterfilmproduktionen, wo er dann noch irgendwie eine halbe Stunde lang nur nackt irgendwas geschrien hat und so. Also ich glaube, der ist...
Sowas hat er gemacht?
Ja, er hat auch viel gemacht. Also der ist kein schlechter Schauspieler, aber... Es ist, glaube ich, eher immer das, was er so gemacht hat, was mich nie angesprochen hat. Also es ist ähnlich wie bei, solche Filme wie What a Man und so, das ist einfach auch alles nicht meine Art von Film. Ich glaube, deutsche Komödie, mit deutschen Komödien habe ich mit noch das größte Problem. Und wahrscheinlich kam da immer nur dazu, dass er halt in solchen Filmen gerade dabei war.
Da fällt mir gerade ein, der andere Film, der deutsche Film, wo was auch so, das haben wir auch irgendwie letztens durch Zufall im Fernsehen irgendwie, meine Freundin ist eine erfolgreiche Supperin. Was war das? Ich glaube, das könnte. Das war mit Christoph Waltz ein Fernsehfilm.
Ich kenne immer nur den, wo er Roy Black spielt.
Das könnte wahrscheinlich der gewesen sein. Auf jeden Fall, Christoph Waltz spielt da einen Menschen, der verurteilt wurde für Vergewaltigung und die Ermordung einer minderjährigen Mädchen. Und dieser der ist wieder rausgekommen, kommt wieder an seinen Ort zurück und dann verschwindet wieder da ein Mädchen. Und dann wird vermutet, dass er halt jetzt wieder zugeschlagen hat. Und das ist halt so ein bisschen nicht ganz klar, aber das war er nicht. Und auf jeden Fall gibt es dann, er wird dann von der Polizei verhaftet. Also ich finde es jetzt nicht raus, wie es genau heißt. Es könnte das Geheimnis im Wald. Ja, genau. Genau, das Geheimnis im Wald von 2008. Und es sollte halt so ein bisschen so ein Thriller sein mit so einem Psychopathen oder Serienmörder oder potenziellen Serienmörder und sowas. Und nur mit Christoph Waltz, so also in der Rolle, das kann er durchaus, der kann das ja. Der ist ja ein guter Schauspieler.
Ja, na gut, aber wie schon vorher gesagt, das Talent ist hier, glaube ich, nicht das Problem.
Ja, zumindest bei den Schauspielern. Dann, ja. Und wahrscheinlich eher an anderer Stelle. Und zwar gab es dann, er hat so ein Katzen-Maus-Spiel mit der Polizei gespielt. Man merkt so, dass er da irgendeinen Plan verfolgt, obwohl er schon da von denen festgehalten wird, in Untersuchungshaft. Sie finden dann irgendwann eine Film von 2008, lustigerweise eine VHS-Kassette, die er aufgenommen hat. Und dann gucken sie die an und dann gehen sie zu ihm hin und wollen ihn da zur Rede stellen. Und dann sagt er, und dann wird er halt so verhört, und dann sagt er zu ihnen, ja, schauen Sie sich das Video mal zu Ende an. Und dann machen sie es rein und dann sehen sie noch so zum Schluss noch irgendwas, wo noch was dazukommt. Und dann sitzt du davor und denkst,
die haben es vorher nicht zu Ende geguckt,
das macht fucking Sinn. Ja, are you fucking kidding me? Das ist super schlecht geschrieben.
Ja,
das ist halt das Problem, dass ich dann, also das, nee, sorry, das geht nicht, Leute.
Das geht wirklich nicht.
Das ergibt an keiner Stelle ergibt das Sinn. Und das hat auch nichts irgendwie damit zu tun, wie man irgendwie so seine Welt zurechtbaut. So, das ist halt nicht in sich konsistent.
Nee, das ist einfach ein Flitzer, ja.
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 Gut, da haben wir heute, ja, haben wir heute mal genau auf der deutschen...
Deutsche Ausgabe, genau.
Deutschen Film und...
Na gut, mit dem österreichischen Ausklang, aber auch das ist ja nicht verkehrt.
Genau.
Ja. So, gibt es noch Schweizer Filme? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, Alpha Bravo Charlie, merke ich nicht.
Schweizer Ausgabe dann beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Genau, nächstes Mal mit Neuigkeiten aus der Schweiz.
Okay.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.